Hallo, cool, dass ihr wieder reingeschaltet habt beim Green Deal, dem Podcast rund um Klima- und Umweltschutz von Euronet Plus. Mit mir, Dagmar Selle, und mit einem Thema, das an die eigenen vier Wände geht und das ganz minimalistisch. Tiny Häuser. Der Wohnraum wird knapper, große Häuser haben außerdem viel Emissionen, also setzen tatsächlich immer mehr auf Tiny Häuser, also Leben auf kleinstem Raum. Wir klären heute mal, wie ökologisch ist das und vor allem, wie sieht ein Leben in einem Tiny House aus? Klappt das auch für Nicht-Einsiedler oder geht man sich da irgendwann tierisch auf die Nerven? Wir werden immer mehr und wir brauchen immer mehr Platz. Das ist global ein Problem. Dazu kommt, dass allein in Deutschland unglaublich viel gebaut werden muss, mit der Tendenz auch immer größer zu bauen. Im Schnitt liegt die Wohnfläche in Deutschland noch so bei knapp 53 Quadratmetern. Außerdem gibt es auch noch mehr Single-Haushalte, mehrere Generationen unter einem Dach wie früher. Das ist selten geworden. Jetzt ist der Platz zum Bauen aber auch endlich und alles zupacken ist nicht gerade ökologisch. Dazu steigen gerade die Immobilienpreise echt heftig. Ich denke, jeder von euch, der gerade bauen will oder ein Haus sucht, so große Nachfrage, so wenig Angebot und so heftige Preise, das hatten wir noch nie. Selbst erfahrene Immobilienmakler staunen. Gucken wir uns andere Länder in der EU an, dann ist die Wohneigentumsquote, sperriges Wort, was im Prinzip nur bedeutet, wie viel Prozent der Bevölkerung ihre Wohnung oder ihr Haus besitzen und nicht gemietet haben, die ist in Deutschland gar nicht so hoch. Etwa jeder zweite Deutsche hat die eigenen vier Wände. Rumänien hat dagegen die höchste Quote in der EU mit fast 96%. Was aber wäre, wenn plötzlich alle Tiny House Besitzer wären? Mehr Platz für die Natur und wesentlich weniger Emissionen, denn klar, ein Tiny House ist im Schnitt 20 Quadratmeter groß, also weniger als die Hälfte der durchschnittlichen Wohnfläche bei uns in Deutschland. Weniger Heizen, weniger Material für Reparaturen, ein paar Solarzellen aufs Dach für den Strom, klingt jetzt ja erstmal super, zumal ja auch die EU-Kommission in ihrem Green Deal sagt, in den Gebäuden Europas und generell beim Thema Wohnen, da liegt so unglaublich viel Potenzial, Emissionen zu reduzieren. Aber ich gebe zu, ich stelle es mir schwierig vor. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich in dieser Folge einen, wenn nicht sogar den Tiny House Experten zu Gast habe. Max Green, der ein oder andere, der kennt ihn vielleicht aus seinem YouTube-Channel. Da bekommt ihr ganz private und auch sehr ehrliche Einblicke ins Tiny House Leben. Denn Max lebt seit 4 Jahren mit seiner Familie in einem Tiny House. 28 Quadratmeter, 3 Monate Bauzeit, super schick von innen und ein absolutes Traumprojekt, sagt er. Aber das soll er jetzt lieber selbst erzählen. Willkommen im Podcast.
Hi, schön auch hier zu sein.
Max, du lebst mit deiner Familie, also Frau und Kinder, in einem Tiny House. Wann und wie kam die Idee?
Ja, es waren 2 positive Schicksale, die zusammengekommen sind, oder Erkenntnisse. Meine Partner und ich, wir haben damals in einer 2-Zimmer-Altbau-Wohnung gewohnt in Berlin-Pankow und hatten eigentlich echt viel Platz, also total ausreichend. Aber wir haben dann irgendwann gemerkt, damals hatten wir noch nicht unsere gemeinsame Tochter, dass wir eher nur im Wohnzimmer uns aufhalten und in der Küche auch im Wohnzimmer öfters mal schlafen, weil wir hatten eine große Schlafcouch, einen Balkon und ein Dachfenster, dass wir praktisch abends dann noch die Sterne sehen konnten. Und wir hatten wenig Grund, also ins Schlafzimmer zu gehen. Es mutierte auch eher dann zu einer Rumpelkammer und wir haben dann halt gemerkt, wir zahlen jeden Monat immer die gleiche Miete. Es waren irgendwie 1.300 Euro jeden Monat. Aber unabhängig vom Geld haben wir einfach gedacht, warum sollen wir denn diese hohe Miete zahlen für so eine Wohnung, die wir gar nicht vollumfänglich nutzen. Und relativ zeitnah war es dann so, dass eine Freundin von uns damals ein Tiny House besessen hat, so ein kleines Projekt-Tiny House, also knapp 4-5 Meter lang, wo wir mal beim Rangieren helfen sollten. Und dann haben wir mal das erste Mal in unserem Leben so ein Tiny House live gesehen. Das war sehr spannend, einfach mal so ein kleines Häuschen auf Rädern zu sehen. Und das hat uns sofort gefixt, diese Idee. Und wir wollten einfach mal wissen, wie so das Raumgefühl ist und haben sie dann gefragt, ob wir mal eine Nacht drin schlafen können. Da hat sie gesagt, klar, besorgt euch ein paar Schlafsäcke, dann kriegt ihr einen Schlüssel und könnt dann eine Nacht drin verbringen. Und wir haben nicht lange gezögert, haben dann Schlafsäcke besorgt, eine Weinflasche, hatten einen schönen Abend und am nächsten Morgen haben wir uns angeschaut und einfach uns gegenseitig gesagt, hey, lass uns ein Tiny House bauen. Natürlich mit der Ergänzung, dass es ein bisschen größer sein soll und natürlich eine andere Ausstattung, weil sie hat ja nichts drin. Ne? Das war ja ein leerer Raum und wir brauchten schon für ein Tiny House zum dauerhaften Bewohnen eine ganz andere Ausstattung, Badezimmer, Küche, Schlafbereich. Aber die Idee stand fest und seitdem hat sie uns auch nicht mehr losgelassen.
Wie war dann der Weg von der Planung bis zum fertigen Haus? Also was gehörte da alles zu?
Also die größten Posten sind, und da muss ich auch sagen, es ist echt hilfreich, sich eine Checkliste anzufertigen. Also wir hatten, glaube ich, so 8 bis 10 Punkte. Das fing halt an mit Stellplatzsuche, mit Anbietersuche, also welcher Tiny House-Anbieter der richtige für uns ist. Dann das Thema Finanzierung klären, weil wir hatten einfach das Geld nicht Cash auf der Bank liegen. Sonst hätten wir es da bar bezahlt, aber wir mussten dann natürlich auch die passende Bank finden. Und da ist es auch super schwierig, nicht jede Bank finanziert Tiny Häuser. Als ich bei der Sparkasse zum Beispiel angerufen habe, haben die gesagt, Tiny House, was ist das? Und dann, als ich dann gesagt habe, hat Räder drunter, da haben die fast aufgelegt. Also es ist nicht ganz so einfach. Ja, dann mussten wir noch den Führerschein selber machen, weil wir das Teil, also wir wollten selbst die Freiheit haben, es auch bewegen zu können von A nach B. Wir wollten es selbst abholen und zum Stellplatz bringen. Und ja, dann natürlich noch Einrichtung. Ausmisten ist ein Riesenthema, weil du musst natürlich eine gewisse Grundlage schaffen, um am Ende auch in dein Tiny House ziehen zu können, ohne verrückt zu werden. Denn wenn du den ganzen Kleiderschrank mitnimmst, weißt du vielleicht selber, das passt alles nicht rein. Und so haben wir dann uns mit der Zeit, das hat aber auch echt lange gedauert, also viele Flohmärkte haben wir, also an vielen Flohmärkten teilgenommen, um die Sachen loszuwerden. Und ich sag mal so 60-80% haben wir dann wirklich verkauft, verschenkt, weggeschmissen und radikal ausgemistet, weil das wirklich sehr wichtig ist, gerade in dem Prozess.
Fällt das nicht super schwer, sich von so vielen Sachen zu trennen?
Naja, also wenn man gedanklich oder emotional da irgendwie dranhängt, sicherlich. Aber ich hatte gestern zum Beispiel so einen kleinen Anfall. Mein Kleiderschrank ist wieder, also mein Kleiderfach, sage ich mal, ist aktuell so voll immer noch mit T-Shirts. Ich misste schon T-Shirts immer aus, aber ich habe damals 150 gehabt, habe jetzt immer noch knapp 100 gehabt. Habe gedacht, ey, ich blicke da nicht mehr durch, welche Shirts ich überhaupt besitze und ziehe immer nur die an, die frisch gewaschen sind und vorne liegen. Aber das, was hinten liegt, das sehe ich einfach nicht mehr. Da habe ich gestern Folgendes gemacht. Ich bin hoch ins Schlafloft und das kann meine Partnerin bestätigen. Sie war live dabei. Habe alles runtergeschmissen ins Erdgeschoss und irgendwie der ganze Küchen, also der Boden von der Küche, der lag komplett voll mit T-Shirts, mit Pullis, mit Hosen. Habe ich dann radikal gesagt, ja oder nein. Und die Hälfte davon ging dann wieder weg. Also die Hälfte wird verschenkt für einen guten Zweck. Und das, was wirklich auch schon Löcher hat oder kaputt ist, das kommt dann komplett weg. Aber da musst du dich einfach ein bisschen lösen, auch von diesen Gedanken, dass du dich an etwas festhältst. Weil wenn du es nicht brauchst oder nicht anziehst, wofür sollst du es dann haben? Es macht deinen Kopf einfach nur voll und belastet dich in einer Form, dass du die Freiheit im Kopf eigentlich für andere Dinge nutzen solltest, wenn du sie denn zulässt. Ja.
Ja gut, jetzt sind wir ja auch schon ein bisschen bei dem Thema, ob wir nicht eh von allem viel zu viel haben und uns generell ein bisschen sehr breit machen, ne?
Ja, genau.
Ich weiß, ne, Geld ist immer eine heikle Sache, spricht man ja eigentlich nicht drüber. Ich hoffe, ich darf einfach trotzdem mal fragen, wie teuer euer Tiny House gewesen ist.
Ja, also ich finde, wenn es um so ein Thema geht, darf man durchaus über Geld sprechen, weil die Preise ja navigieren wirklich von ganz niedrig bis ganz hoch. Aber so der Durchschnittspreis für so ein Tiny House, was dauerhaft bewohnt werden will mit einer entsprechenden Ausstattung, liegt aktuell schon bei 70.000 bis 80.000 Euro. Wir selber haben so knapp unter 70 gezahlt. Aber dadurch, dass die Holzpreise jetzt auch gestiegen sind, kann man sich durchaus vorstellen, also wir geben ja auch Tiny House Coachings und vor kurzem hatte ich einen Teilnehmer, der hat gesagt, er will ein Tiny House haben, genau wie unseres, gleicher Tiny House Anbieter, wo er angefragt hat, hat das Angebot bekommen und hat anstatt diese fast 70.000, 100.000 Euro unten stehen gehabt fürs gleiche Tiny House. Also du merkst, allein die Nachfrage und die starken Holzpreise sorgen dafür, dass Tiny Häuser natürlich immer teurer werden, auch steigen vom Wert und dass man sie fast als Geldanlage nehmen kann. Ja, aber im Schnitt, also wir haben selber, wie gesagt, knapp 70.000 gezahlt und das ist aber auch ein Preis, für das man wirklich ein großes Tiny House bekommt, also in Anführungsstrichen groß, ne? Und das ist jetzt 8,5 Meter lang, 4 Meter hoch und 2,5 Meter breit. Hat ein großes Badezimmer mit Badewanne, dass man sich das einfach mal ein bisschen vorstellen kann. Eine 2 Meter breite Küche, einen großen Treppenabgangsbereich, also mit Staumöglichkeiten, Kleiderschrank und einen großen Schlafbereich oben. Ja.
Jetzt ist ja ein Haus zu bauen generell schon jede Menge Bürokratie. Wie ist das beim Tiny House? Genauso viel oder vielleicht auch ein bisschen tiny?
Nee, eigentlich ist es genau so, als wenn du ein Einfamilienhaus baust. Also die Voraussetzungen sind praktisch die gleichen. Es kommt immer so ein bisschen auf die Gemeinde drauf an, denn da ist es mal ganz unterschiedlich, weil es gibt Gemeinden in ganz Deutschland. Also man kann jetzt nicht sagen, jedes Bundesland hat eigene Regeln, sondern jede Gemeinde hat eigene Regeln. Es gibt die ganz einfachen Regeln, die sagen, okay, du darfst ein Tiny House hinstellen, wir dulden das, also dass es erlaubt ist für eine gewisse Zeit oder unbefristet. Dann gibt es Gemeinden, die sagen, Okay, dein Tiny House braucht eine Baugenehmigung und um diese zu bekommen, musst du praktisch die Bauzeichnungen des Tiny Houses haben, die, also vom Architekten bekommst du die in der Regel über den Tiny House Bauer. Du brauchst eine NF-Verordnung, du brauchst eine Statik für dein Tiny House. Also praktisch all die Unterlagen, die du für ein normales Einfamilienhaus, was Stein auf Stein gebaut ist oder aus Holz gebaut, was du auch brauchst. Und das macht es natürlich sehr kompliziert. Und deshalb ist die Stellplatzsuche eigentlich so Platz 1, bevor ich überhaupt daran denke, ein Tiny House zu bauen. Obwohl man eigentlich trotzdem wissen muss für den Baugenehmigungsprozess, wie das Haus auszusehen hat. Aber in erster Linie brauchst du das Go von der Gemeinde, dass praktisch dein Tiny House auch auf ein Grundstück gestellt werden darf, was im Idealfall ein Baugrundstück ist und auch alle Anschlüsse hat. Also Frischwasser, Abwasser und Strom.
Du hast uns eben schon mal so einen kurzen Einblick gegeben, wie es bei euch aussieht, auch von den Maßen her. Wie organisiert ihr euren Alltag in einem Tiny House? Ich meine, ich habe jetzt selbst Kids, ja, 3. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde mit denen im Tiny House wohnen, boah, also es würde mich wirklich mal interessieren, wie ihr das macht.
Wie alt sind deine Kinder, wenn ich fragen darf?
Ja, die sind 6, 9 und 11.
Okay, das ist natürlich auch, geht in Richtung jugendliches Alter.
Ja.
Unsere Mädels sind jetzt 4,5 und fast 3. Und da ist es noch relativ einfach. Also sie haben halt, der Wohnbereich ist übrigens der größte Raum oder der größte Bereich im Tiny House, den haben wir auch bewusst so gestaltet, weil wir einfach gesagt haben, okay, wenn wir ein Tiny House planen, brauchen wir einen Bereich, wo wir uns den ganzen Tag aufhalten können, selbst wenn es mal draußen gießt, ganz kalt ist oder eklig. Und in diesem Bereich haben wir sowohl unsere Couch, was auch Schlafcouch ist, also wir haben multifunktionale Geschichten, die hier mit einer Rolle spielen. Die Kinder haben ihren Spielbereich, wo sie auch sich zurückziehen können, wobei wir merken, die Kinder wollen sich nicht zurückziehen, die wollen immer irgendwie in der Nähe von Mama und Papa bleiben, was in einem großen Haus sicherlich ein bisschen mehr sich verteilt, aber im Tiny House geht es nicht anders. Aber wir sind halt auch viel draußen, viel unterwegs, auch wenn es regnet, kommt der Regenschirm mit und gut ist. Also wir halten uns bewusst nicht so viel im Tiny House auf. Im Winter wird es natürlich tendenziell mehr, aber ansonsten haben die Kinder auch alle Bereiche, die sie brauchen, also sowohl der Spielbereich, wie gesagt, im Wohnbereich, als auch im Kleiderschrank oben haben die auch ihre 2, 3 Fächer und im Badezimmer auch unterm Spülbecken. Da haben die auch noch so einen kleinen Schublade mit ein paar Anziehsachen, die sie sich selbst raussuchen können, je nachdem, worauf sie Lust haben. Und das funktioniert echt voll gut. Wir sind sehr minimalistisch, aber das funktioniert auch und die Kinder müssen auf nichts verzichten. Also wenn wir zum Beispiel in der Küche kochen, da merken wir, dass die dann mit dem ganzen Spielzeug mit in die Küche kommen, nur damit sie bei uns sein können. Und da fällt einem wieder auf, dass man gar nicht so viel Wohnfläche braucht, um alles zu haben, was man braucht. Aber die Erkenntnis sammelt man erst, wenn man die Erfahrung mal gemacht hat.
Ja, obwohl die Erfahrung kennen, glaube ich, alle Eltern, dass Kinder eigentlich am liebsten irgendwie bei ihren Eltern sind, ne? Und da die Nähe auch genießen.
Genau. Nähe, Liebe und Geborgenheit.
Ganz genau. Gibt's denn auch mal Sachen, wo du sagst, okay, da sind wir jetzt auch schon mal an unsere Grenzen gestoßen?
Es gibt durchaus mal Momente, die haben wir jetzt aktuell auch so ein bisschen, dass dir alles so ein bisschen zu viel wird hier im Tiny House. Also nicht, dass der Raum zu klein ist, sondern dass wir zu viel Krams noch haben, was wir immer noch wieder ausmisten können. Weil wir haben natürlich Freunde, die misten selber aus, fragen uns dann, ob wir was gebrauchen können, gerade wenn es um die Planung unseres zweiten Hauses geht. Und dann denkt man natürlich schon darüber nach, was man noch gebrauchen könnte. Dann stellen wir hier was unter. Aus dem alten Arbeitsloft über dem Wohnbereich ist zum Beispiel jetzt auch so ein kleiner Lagerraum geworden, wo wir alles unterstellen, was hier unten im Erdgeschoss keinen Platz hat, was echt gut funktioniert. Aber im Alltag hast du natürlich die Situation, dass viele Sachen sich ansammeln, dann kommst du in der Woche nicht dazu, immer aufzuräumen. Also du musst schon relativ häufig aufräumen, dass hier alles irgendwie seine Ordnung hat. Und dadurch, dass du halt nicht jeden Tag Zeit dafür hast, weil wir auch gerne mal unterwegs sind, da sammelt sich das halt alles. Und wir nutzen zum Beispiel die Treppenstufen ins Schlafloft oben wirklich als Ablageort. Und dann haben wir manchmal Tage, da stehen die Stufen komplett voll mit irgendeinem Zeugs, wo du gar nicht mehr hochkommst. Und dann musst du halt wieder alles zur Seite räumen. Und also es ist manchmal ein bisschen chaotisch, aber mit der Zeit lernst du einfach damit umzugehen. Und das klappt dann nicht ganz gut.
Ja, ist in großen Häusern ja nicht anders, ne? Dass man sich früher oder später zustellt.
Ja, aber da hat man halt noch so viel mehr, ja.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Also ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Wenn Besuch kommt, das ist auch alles unproblematisch und der kann auch mal bei euch übernachten oder dann doch lieber das Zelt im Vorgarten oder so?
Ja, selbstverständlich. Also jeder, der Bock auf Zelten hat, kann sich natürlich das Zelt aufschlagen draußen. Aber wir hatten schon häufig Freunde hier, die sich auf der Schlafcouch gemütlich gemacht haben. Wir haben alle zusammen hier schon mal Pizza gegessen oder selbst gekocht und auch genug Platz gehabt. Und wenn mal wirklich so viele hier sind, ich sag mal so zu 4, 5 geht das noch, also Erwachsene. Aber wenn wir mal zu 7, 8 oder so sind, was auch schon mal passiert ist, dann haben sich halt einige verteilt im Wohnbereich auf der Couch. Andere haben sich dann auf die Treppen gesetzt, also auf die Treppenstufen oder im Essbereich. Also wir haben hier praktisch Platz für 10 Personen, 10 erwachsene Personen. Und jeder hat einen Sitzplatz.
Ja. Das ist ja schon ordentlich, ne? muss man ja so sagen.
Ja, also wir leben hier eigentlich ganz normal, nur mit dem kleinen Unterschied, dass vielleicht die Freunde nicht so häufig hier schlafen würden, wie sie es gerne wollen würden, weil natürlich braucht man auch ein bisschen seine Privatsphäre vielleicht oder irgendwie ein eigenes Bad oder so, aber das funktioniert trotzdem ganz gut. Deshalb fahren wir tendenziell mehr zu unseren Freunden, als dass sie zu uns kommen. Immer so eine Erkenntnis auch aus den letzten 3 Jahren, aber wir haben praktisch trotzdem alles hier, was man im normalen Haus oder in der Wohnung auch hat und du musst auf nichts verzichten. Also du kannst gerne mal auf einen Kaffee vorbeikommen, wenn du Lust hast.
Oh, das war eine Einladung, danke, ne? Mach ich. Max, sag mal, wenn jetzt jemand das hört und sagt, Tiny House kann ich mir vorstellen, will ich in Angriff nehmen, was sind auch so Lifehacks, wo du sagen würdest, das haben wir im Alltag gemerkt, das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr in einem Tiny House leben wollt?
Ja, also die Grundvoraussetzungen, würde ich sagen, sind erstmal die, dass man, wenn man nicht vorhat, alleine in ein Tiny House zu ziehen, weil wenn du alleine bist, musst du keine Rücksicht nehmen auf jemanden. Die meisten haben ja einen Partner und dann geht es auch schon los, ne, dass der eine die Vorstellung hat, der andere braucht einen größeren Kleiderschrank, dass man sich erstmal einig wird von seinen Vorstellungen, also was man wirklich braucht, worauf man verzichten kann. Und wenn man dann einen Strang zieht, was meine Partner und ich auch tun, also die Noreen und ich, dann funktioniert das tatsächlich viel, viel besser, als wenn man schon von vornherein weiß, dass man auf seinen großen Kleiderschrank nicht verzichten kann. Ich meine, gewisse Kompromisse muss man machen, das ist klar, aber es ist natürlich durchaus einfacher, wenn du schon von vornherein weißt, hey, wir sind ein Team, wir haben Bock auf diese Idee und lassen auch mal los von allem, was du sonst nicht brauchst und auch nicht mitnehmen kannst in ein Tiny House. Und wenn die Vorstellungen auch in eine ähnliche Richtung gehen, dann ist auf jeden Fall erstmal eine gute Grundlage, um dann erste Tiny House-Anbieter zu kontaktieren, Finanzierung zu klären, Stellplatz, ne, wo möchte ich mich hinstellen, wo geht es mir gut, wo fühle ich mich wohl. Das sind so alles die nächsten Steps. Das Allerwichtigste ist, dass man einfach nicht nach 2 Jahren wieder auseinandergeht und weiterhin glücklich zusammenbleibt, dass man erstmal auch die Interessen nochmal abwägt und einfach guckt, ist es denn überhaupt eine Idee für mich, in einem Tiny House übergangsweise zu leben oder dauerhaft zu leben, und das erstmal für sich zu beantworten. Das ist, glaube ich, die allerwichtigste Frage, bevor es dann an die eigentliche Planung geht.
Ich meine, ökologisch ist ein Tiny House ganz klar weit vorne. Wie ist eure Ökobilanz?
Also ich habe jetzt keinen Messwert in dem Sinne, aber wir können praktisch etwa 90-95% des Tiny Houses recyceln und wiederverwerten. Wir haben uns natürlich aufgrund dessen, dass wir aufs Gewicht achten mussten, also wir haben ja auf Rädern gebaut, also Tiny House on Wheels im Klassischen, wie man so gerne sagt, mussten wir aufs Gewicht achten, also maximal 3,5 Tonnen, die wir beachten mussten. Und somit konnten wir gewisse Materialien nicht verwenden, die wir verwenden wollten. Also was zum Beispiel ökobilanztechnisch doof ist, ist die Steinwolle, die wir in den Wänden haben. Wir hätten gerne Hanfwolle genommen oder Holzfaserdämmung, wäre aber nicht gegangen, weil das Tiny House sonst so schwer geworden wäre. Ansonsten haben wir praktisch alles, was aus Holz besteht. Es ist zwar gestrichen, aber du kannst es auch wieder abziehen vom Holz oder abschleifen und kannst das Holz wiederverwerten. Und somit ist ein Tiny House von der Ökobilanz relativ gut oder sogar viel besser als das klassische Einfamilienhäuser, die beispielsweise Stein auf Stein gebaut sind, wo dann auch ganz viel Mineralwolle, Styropor und der ganze Schnups damit dazukommt, den du ja nicht recyceln kannst, also nicht wirklich. Der wird meistens verbrannt, was auch nicht ökologisch ist. Und von daher ist ein Tiny House schon ökologisch sinnvoll, weil es in den meisten Fällen fast komplett aus Holz gefertigt ist.
Ja gut, ich meine, Heizkosten und sowas, das erübrigt sich von selbst, dass man da viel, viel weniger hat als bei einem großen Haus, ne?
Also wenn du Lust hast, ich kann dir gerne noch mal sagen, was wir gerade so an Wasserverbrauch haben oder an Stromverbrauch, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Jetzt nicht im Winter. Im Winter sind die Verbrauchskosten etwas höher, gerade wenn Strom oder Gas angeht, weil wir auch mehr heizen müssen. Aber im Sommer haben wir aktuell einen Wasserverbrauch von etwa 30-40 Liter pro Tag für uns als ganze Familie, was sehr wenig ist. Der Durchschnittsverbrauch liegt da bei 100-120 Liter pro Person am Tag. Und Stromkosten haben wir aktuell, dadurch, dass wir über die Solaranlage einspeisen, etwa 5-6 Kilowatt pro Monat, die wir verbrauchen, also die wir auch bezahlen. Alles andere ist dann komplett autark. Also du merkst, die Verbrauchskosten sind so enorm gering, auch dadurch, dass wir natürlich ein Trennklo haben, keine Spülung und allein über das Klo schon 20.000 bis 30.000 Liter Wasser im Jahr sparen.
Wahnsinn. Genau. Jetzt gibt's ja auch noch ein anderes großes Thema, eben nicht nur Strom-Wasserverbrauch, sondern auch der Wohnraum. Der wird immer knapper, gerade in Großstädten. Es gibt immer mehr Single-Haushalte in Deutschland. Also sind Tiny-Häuser ein Lösungsansatz für das Problem oder sogar die Lösung?
Also ich glaube, Tiny Houses sind keine Lösung für Großstädte, weil in Großstädten ist es tatsächlich noch ökologischer oder sinnvoller, übereinander zu bauen. Also Mietshäuser, Etagenwohnungen, dass du praktisch auf den gleichen Grund und Boden mehr Wohneinheiten schaffen kannst. Deshalb sind Tiny Häuser sinnvoll für ländliche Gebiete, oder Zwischenbebauungen, wo kein normales Haus mehr hinpasst, aber vielleicht ein Tiny House. Du kannst ja Tiny Häuser auch so konstruieren, dass du praktisch zwei, drei aufeinander stellen kannst. Von der Statik kriegst du das auf jeden Fall hin. Also da, wo es halt passt, ja, in Weinbergen oder da, wo halt wirklich sonst nicht gebaut werden würde, dann brauchst du natürlich auch die Mobilitätsform, im besten Fall ein Elektroauto oder vielleicht auch das eigene Auto, ne? Nobody's perfect. Aber Tiny Häuser in Großstädten sehe ich sehr wenig, weil einfach der Wohnraum da gebraucht wird für große Etagenwohnungen, was ich ja gerade gesagt habe. Deshalb ist es immer eine Idee für eher Umland, Speckgürtel. Also wir leben ja hier in Brandenburg, wo das eher noch möglich ist. Oder einfach Grundstücke, wo du dein Tiny House hinstellst, die sowieso nicht bebaut werden sollen, weil der Eigentümer das zum Beispiel nicht will.
Okay, Max, vielen, vielen lieben Dank, ja, für den Einblick in euer Tiny House als Tiny House Experte.
Super,
ja,
gerne.
Wer jetzt noch Interesse hat, schaltet mal in den YouTube-Channel von Max rein. Da gibt's dann noch ganz, ganz viel mehr Einblicke. Und dir vielen lieben Dank für das Interview. Alles Gute euch, ne?
Hat mir Spaß gemacht. Bis dann. Ciao.
Wenn ihr mal in das Tiny House von Max und seiner Familie gucken möchtet, klickt euch mal auf seine Homepage oder in seine YouTube-Videos. Die Links stelle ich euch in die Shownotes dieser Folge. Ja, und dann würde mich unbedingt eure Meinung dazu interessieren. Könnt ihr euch ein Leben auf schnuckeligen 20 Quadratmetern vorstellen? Wäre minimalistisch Leben etwas für euch? Ich habe nach dem Interview mit Max zumindest festgestellt, dass auch ich viel zu viel Kram zu Hause habe und viel zu oft kommt dann auch noch was Neues dazu, ist jetzt nicht gerade nachhaltig. Tiny House wäre für mich allerdings eine echte Herausforderung, aber gut, ich habe auch noch nie eine Nacht darin verbracht. Vielleicht sehe ich es dann auch ganz anders. Schreibt oder sagt mir eure Meinung in der Euronet Plus Community bei Facebook oder Instagram. Das war's für heute. Macht's gut.